Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich würde mich zunächst gerne bei Ihnen bedanken für Ihre gute Bewertung der Universität Konstanz im CHI-Hochschulranking. Hat die Uni ganz gut abgeschnitten. Der Fachbereich Chemie hat herausragend gut abgeschnitten. Sie werden es gelesen haben. Es gibt in Deutschland zwei Universitäten, deren Fachbereiche Chemie in allen neun bewerteten Kategorien die Bestbewertung bekommen hat. Und einer davon ist der Fachbereich Konstanz. Jetzt geht es mir ein bisschen so wie Ihnen bei solchen Gruppenarbeiten. Ja, wenn die Kollegen gut arbeiten, dann freut man sich auch über die gute Note. Wiederholung von dem Kapitel, was schon abgeschlossen ist, wäre Nummer 9, harmonischer Oszillator. Kontext wäre, da geht es irgendwie zum Beispiel um Molekülschwingungen und das Potenzial, was man annehmen kann, wäre ein halb kx², das ist ein parabelförmiges Potenzial. Wenn Sie jetzt an ein zweiatomares Molekül denken, dann sehen Sie schon, so ein parabelförmiges Potenzial kann eigentlich nicht stimmen. Woher überhaupt das Potenzial der chemischen Bindung kommt, wissen wir noch gar nicht, werden wir in dieser Vorlesung noch besprechen. Also im Moment können Sie eigentlich noch nicht verstehen, warum ein zweiatomares Molekül überhaupt stabil zusammenbleibt. Das ist ein quantenmechanischer Effekt, den wir besprechen werden. Aber in der ersten Näherung können Sie sagen, zwei Massen, eine Feder dazwischen, ist ein halb kx². Dann können Sie die Schrödinger-Gleichung aufstellen, alte Leier, die lösen und finden die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator, die Psi-Ns, mit dem zugehörigen Energieeigenwert En. Und die Lösung habe ich hier aufgeschrieben, das ist Normierungsfaktor, Hermitsches Polynom, E hoch minus Alpha x² halbe. Die Energieeigenwerte sind H mal μ 0 mal N plus ein halb, wobei die Quantenzahl N, die sowohl dieses Hermitsche Polynom definiert, als auch den Energieeigenwert, die Werte 0, 1, 2, 3 und so weiter annehmen kann. Die Abkürzungen μ 0 und Alpha habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben und hier habe ich Ihnen einfach nochmal ein Beispiel aufgeschrieben. Also zum Beispiel könnte Psi 3 so aussehen, dass Alpha hoch 3 durch 9 Pi hoch 1 Viertel der Normierungsfaktor ist. Und dann haben wir dieses Hermitsche Polynom, in dem Fall 2 Alpha x hoch 3 minus 3x und dann diesen Faktor e hoch minus 1 halb Alpha x² dran multipliziert. Grafisch dargestellt sehen diese, sieht der harmonische Oszillator ungefähr so aus. Hier nochmal der Potentialverlauf für ein zweiatomares Molekül in Rot, das sogenannte Morse-Potential, und dann in Gelb das harmonische Potential. Und Sie sehen, für kleine Auslenkungen aus der Ruhelage ist das eine vernünftige Näherung. Und damit können Sie gut rechnen. Und dann finden wir hier die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator Psi 0, Psi 1, Psi 2, Psi 3 und Psi 4. Aufgetragen sind die vertikal versetzt zueinander, um wieder eine grafische Darstellung der Energieeigenwerte zu haben. Hier ist die Energie angegeben in Einheiten von H mal μ 0 und für N gleich 0 haben wir eben als Energieeigenwert ein halb H mal μ 0. Für die Quantenzahl N gleich 1 finden wir 1,5 mal H mal μ 0, N gleich 2 gibt 2,5 H mal μ 0 und so weiter. Und dazu sehen Sie eben diese Eigenfunktion aufgetragen. Sie sehen, die erinnern so ein bisschen an Sinus-Halbwellen, wie wir sie für das Teilchen im Kasten gefunden hatten. Nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, und daraus können Sie jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich meinen harmonischen Oszillator im Grundzustand habe, dann kann ich was über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sagen. Die hängen zusammen mit dem Betragsquadrat dieser Eigenfunktion. Hier, und dann sehen Sie eben eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Mitte dieses Potenzials. Und nochmal, um klarzumachen, was heißt Aufenthaltswahrscheinlichkeit? In dem Fall diskutieren wir ja ein zweiatomares Molekül und die größte Wahrscheinlichkeit, wenn sich dieses Molekül im Grundzustand befindet, ist eben die, bei der Sie die beiden Atome in der Gleichgewichtslage haben, also im Potentialminimum. Das stimmt nicht mehr, wenn Sie Schwingungen anregen, dann sind die größten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten eben an diesen Positionen hier und so weiter. Wenn Sie zu sehr hohen Quantenzahlen gehen, hier wäre n gleich 12 gezeigt, aber ich dachte jetzt eher an n gleich 10 Milliarden oder sowas, dann würden Sie irgendwann den klassischen Grenzfall erreichen. Sie sehen aber schon bei n gleich 12, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Rändern stark ansteigt Und das wäre das, was Sie klassisch erwarten würden, wenn Sie, weiß nicht, Ihr Patenkind beim Schaukeln fotografieren und einfach völlig wild draufhalten, dann werden Sie das Patenkind vor allem an den Maximalausschlägen der Schaukel finden, weil es klassisch gesehen eben die Aufenthaltswahrscheinlichkeit bei einem harmonischen Oszillator, so man denn die Schaukel als harmonischen Oszillator beschreiben kann, eben an den Rändern ist. Gut, dann hatten wir schon ein bisschen angefangen, das Wasserstoffatom zu beschreiben, als erstes chemisches System. Deswegen sehen Sie hier auch drittens, Abschnitt 3, chemische Systeme. Lassen Sie sich nicht täuschen, Sie sagen vielleicht, was interessiert mich das Wasserstoffatom? Der Atomaufbau aller anderen Mehrelektronenatome wird quantenmechanisch beschrieben, immer ausgehend vom Wasserstoffatom. Das heißt, das ist ziemlich wichtig, genauso wie die gesamten Molekülorbitale ausgehend vom Wasserstoffatom aus beschrieben werden. Also das ist in der Tat ziemlich wichtig. Vielleicht würde ich an der Stelle mal eine Motivation noch mal ein bisschen plakativer zeigen wollen. Und zwar, das hier ist irgendwie so ein Modell, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, dass ein Atom einen Atomkern hat und dass darum Elektronen kreisen, ähnlich wie Satelliten um die Erde. Und wir haben in unserer allerersten gemeinsamen Stunde damals noch, haben wir schon mal kurz diskutiert, das kann so nicht funktionieren, weil eine kreisförmig bewegte elektrische Ladung elektrische oder eine elektromagnetische Welle emittiert, die sogenannte Bremsstrahlung, und damit Energie verlieren würde und dann würden die Elektronen direkt in den Kern stürzen. Tatsächlich ist das hier ein besseres Modell. Hier sehen Sie quantenmechanisch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten des Elektrons um den Atomkern und Sie sehen, das ist natürlich irgendwie diffus, ja? Also Sie sehen jetzt kein Teilchen mehr, so wie Sie es für eine ordentliche quantenmechanische Welle erwarten würden, sondern Sie sehen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Das heißt, Sie können zu irgendeinem Zeitpunkt versuchen, den Ort des Elektrons zu bestimmen und dann finden Sie eben mit einer großen Aufenthaltswahrscheinlichkeit Ihr Elektron zum Beispiel hier, mit einer kleinen hier, mit einer etwas größeren wieder hier und so weiter. Und was wir jetzt heute machen wollen, ist, dass wir versuchen, die quantenmechanische Welle, die genau diese Aufenthaltswahrscheinlichkeiten beschreibt, die irgendwie uns abzuleiten. Das wäre, glaube ich, meine Schnellwiederholung. Was haben Sie für Fragen? Okay, das ist nicht überwältigend. Irgend so eine Freundlichkeitsfrage, damit Sie mich nicht ganz hängen lassen? Nicht mal das? Okay. Tja, was soll ich sagen? Können Sie mir ein Feedback... Ah, das ist total nett von Ihnen. Danke. Ja. Ach, okay, jetzt weiß ich. Okay. Die Frage war, warum beobachten wir bei makroskopischen Objekten keine quantenmechanischen Effekte? So kann man es, glaube ich, sagen. Wir hatten ganz am Anfang die de Broglie-Wellenlänge kennengelernt und hatten gesagt, okay, auch Teilchen haben Welleneigenschaften und die Welle kann man einigermaßen empirisch eben sich als de Broglie-Wellenlänge vorstellen und die ist gegeben als H-Plancksches Wirkungsquantum durch den Impuls. Und wenn Sie, das haben wir, glaube ich, sogar in irgendeiner Übung gemacht, da gibt es so Beispiele, wir rechnen uns mal die de Broglie-Wellenlänge eines Fußballs oder eines Tennisballs oder irgend sowas aus, ja, dann kommt da was unglaublich Kurzes raus, also eine winzige Wellenlänge. Und wenn Sie jetzt überlegen, wann sehen Sie bei Licht Welleneffekte, dann sehen Sie die immer nur dann, wenn Sie eine Struktur haben, die im Bereich der Wellenlänge ist. Also ich sage jetzt zum Beispiel, wenn Sie so ein Experiment machen, Sie schießen mit einem Laser auf einen Doppelspalt, dann nützt es nichts, wenn dieser Doppelspalt 2 Meter breit ist, dann werden Sie keine Effekte sehen, sondern dann erst, wenn die Strukturen in die Nähe der Wellenlänge kommen. Und für makroskopische Effekte ist die quantenmechanische de Broglie-Wellenlänge so klein, dass wir sie eben in allen Situationen, die man sich so vorstellen kann, nicht beobachten. Wenn man aber Elektronen anguckt, dann schon. Und das ist eigentlich, das ist der Punkt. Und was wichtig ist, ist, dass wir, und deswegen hatte ich hier auch mein Beispiel gesagt, was passiert denn jetzt, wenn ich eine sehr hohe Schwingungsquantenzahl annehme? Wichtig ist, dass ich eben im Grenzfall der quantenmechanischen Beschreibung irgendwann doch wieder in eine klassische Beschreibung komme. Sonst hätten wir irgendwie Modellproblem. Trotzdem wissen wir, dass die Quantenmechanik nicht das richtige Modell sein kann, weil wenn Sie eben das Ganze weiterspinnen und irgendwelche Galaxien beschreiben wollen, dann kommt es mit der quantenmechanischen Beschreibung auch mit sehr großen Quantenzahlen nicht mehr weiter, weil Sie da eben relativistische Effekte berücksichtigen müssen. Und was sehr schlaue, sehr theoretisch arbeitende Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen, ist eben eine Theorie zu finden, mit der ich alles vom Atomkern bis zur Galaxie beschreiben kann. Und das ist bisher noch nicht gelungen. Also fällt für Sie vielleicht. Okay. Dann würde ich tatsächlich weitermachen beim Wasserstoffatom. Und ich hatte noch von letztem Mal hier aufgeschrieben, das Potential V von R, in dem sich das Elektron bewegt. Das Elektron spürt eine anziehende Kraft des positiv geladenen Atomkerns und dieses Potential, was dazu führt, ist gegeben als minus E Quadrat. In der allgemeinen Formel würde hier sowas stehen wie Ladung 1 mal Ladung 2, Q1 mal Q2. Da erinnern Sie sich vielleicht aus dem Physikunterricht. Und ich habe hier die Ladung schon eingesetzt. Q1, die Ladung des Elektrons, ist minus E. Und Q2, die Ladung des Protons, ist plus E. Und minus E mal plus E gibt minus E Quadrat. Wie würden Sie denn das Coulomb-Potential V von R für ein Elektron in einem Helium-Plus-Ion aufschreiben? Eine großartige Transferleistung. Also die Antwort war, man müsste jetzt die Ladung des Elektrons und die Ladung des Heliumkerns einsetzen. Das stimmt. Ich hatte deswegen mich für Helium entschieden, weil ich dachte, man könnte dann das Ergebnis gleich sagen. Jetzt gucken Sie mich völlig entgeistert an. Doch nicht, ja? Also genau, der Heliumkern ist zweifach positiv geladen. Das Elektron bleibt einmal negativ geladen. Das heißt, was wäre das Coulomb-Potential für das Elektron im Helium-Plus-Ion? Naja, das wäre dann minus 2e Quadrat. Nämlich minus e für das Elektron mal 2e für das Proton. Und dann geteilt durch 4pi epsilon 0 ist elektrische Feldkonstante und R ist eben diese 1 durch R-Abhängigkeit vom Abstand. Der Effekt wird immer kleiner, je weiter Sie die beiden ungleichnamigen Ladungen voneinander entfernen. Gut, damit können wir die Schrödinger-Gleichung formulieren. Die ist minus h quer Quadrat durch 2 mal die Masse des Elektrons, Laplace-Operator auf Wellenfunktion Psi von R, Theta und Phi. Ich schreibe das gleich in Kugelkoordinaten, weil das Potential kugelsymmetrisch ist, das macht es viel einfacher, plus V. V hängt nur von R ab, nicht von Theta und Phi, mal Psi von R, Theta und Phi ist gleich E Psi. Was ich jetzt brauche, ist der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten. Ich hatte Ihnen den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten teilweise schon angegeben, nämlich damals, als wir das Teilchen auf der Kugeloberfläche uns angeguckt hatten für die Drehimpulse. Damals hatte ich gesagt, der Radius ist fix. Das wäre mir wichtig, dass Sie sich daran erinnern. Ja? Wir hatten bei dem Drehimpuls gesagt, das Teilchen bewegt sich auf einer Kugeloberfläche, außerhalb und innerhalb sei das Potential unendlich hoch. Deswegen war der Radius damals R0 festgehalten worden. Hier kann das Elektron natürlich nah an den Kern, weiter weg vom Kern. Das heißt, das R ist nicht mehr fest. Das heißt, ich muss jetzt den Laplace-Operator in seiner ganzen Schönheit aufschreiben, nicht nur für festgehaltenes R. Und der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten ist gegeben als 1 durch R Quadrat d nach dr, Klammer auf, R Quadrat d nach dr, Klammer zu, plus 1 durch R Quadrat Sinus Theta d nach d Theta, Klammer auf, Sinus Theta d nach d Theta, Klammer zu, plus 1 durch R Quadrat Sinus Quadrat Theta d Quadrat nach d Phi Quadrat. Den können Sie natürlich in irgendeiner Formensammlung nachschlagen. Und was Sie erkennen sollten, ist, dass wir in dem Kapitel zum starren Rotator eben gesagt hatten, R ist konstant, deswegen ist dieser erste Term weggefallen, weil d nach dr bei konstantem R 0 ist. Und wir haben dann eben hier für R immer R 0 eingesetzt. So hatten wir das im Drehimpulskapitel gemacht. So. Was Sie sehen, aber vielleicht noch nicht so richtig schätzen, was aber eine große Erleichterung ist, ist, dass wir keine gemischten Differentialoperatoren haben. Sie haben einen Term, da wird nur nach R abgeleitet, einen Term, da wird nur nach Theta abgeleitet und einen Term, da wird nur nach Phi abgeleitet. Das ist sehr hilfreich und nützt uns bei unserem Ansatz. Den Ansatz, den ich verwenden möchte, ist nämlich, dass unsere Wellenfunktion Psi, die ich hier suche, Psi von R, Theta und Phi gegeben ist, und das kennen Sie auch schon, als ein Produkt von drei Funktionen, von denen die erste nur von R, die zweite nur von Theta und die dritte nur von Phi abhängt, nämlich R von R mal Theta von Theta mal Phi von Phi. Das ist der Ansatz. Tja, und jetzt hilft es, glaube ich, nichts. Jetzt muss man das halt einsetzen. Das wird ein bisschen länglich. Die Schrödinger-Gleichung ergibt sich dann als minus h quer Quadrat durch 2m1 durch r Quadrat Theta von Theta Phi von Phi d nach dr r Quadrat d r von r nach dr, Klammer zu. Was ist da passiert? Ich habe, also ich, nur um klarzumachen, was wir gerade tun, ich versuche jetzt hier auf diese Tafel die Schrödinger-Gleichung zu schreiben, die hier in der Kurzform steht, und möchte jetzt für dieses Psi einsetzen, R mal Theta mal Phi, und für diesen Laplace-Operator diesen Ausdruck. Und dann habe ich die Schrödinger-Gleichung in Kugelkoordinaten explizit aufgeschrieben. Und ich habe angefangen mit minus h quer Quadrat durch 2m. Die stehen hier, minus h quer Quadrat durch 2m. Dann kommt der Laplace-Operator. Das geht weiter mit 1 durch r Quadrat. Deswegen steht hier 1 durch r Quadrat. Und jetzt steht hier sowas wie d nach dr, r Quadrat, d nach dr. Und dann müsste Psi kommen. Und ich habe aber hier erstmal mit Theta mal Phi weitergeschrieben. Und das liegt daran, dass Psi dieses Produktes, R mal Theta mal Phi, aber diese Differentialoperatoren d nach dr wirken natürlich nicht auf Theta, weil Theta nur von Theta abhängt, und wirken nicht auf Phi, weil Phi nur von Phi abhängt. Und deswegen habe ich Theta und Phi vor diese Differentialoperatoren gezogen. Deswegen stehen die hier. Und jetzt kommt d nach dr, r Quadrat, d nach dr. Und auf was wirkt es? Auf das, was noch übrig bleibt, nämlich r von r. Und deswegen steht hier r von r. Und das ist jetzt der erste der erste Term, dieser hier nämlich, von dem Laplace-Operator. Und jetzt geht es weiter. Plus 1 durch, ach herrje, ich schreibe einfach mal weiter und ich erkläre nachher, was da passiert. 1 durch 2m r Quadrat r von r. Und jetzt, jetzt müssen Sie ein bisschen mitdenken. Also, ich stehe vor zwei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe mir die Finger wund oder Sie denken ein bisschen mit. Dann ist klar, wofür ich mich entscheide. Jetzt kommt der zweite Teil dieses Laplace-Operators. Und Sie sehen, ich leite hier nach Theta ab und ich leite nach Phi ab. Deswegen kann ich das R von R nach vorne ziehen. Hier steht das R von R. Und ich kann das 1 durch R Quadrat Sinus Theta und sowas, Entschuldigung, das kommt noch, aber ich kann das 1 durch 2m nach vorne ziehen, das steht hier. Und was jetzt kommt, dieser zweite Teil des Laplace-Operators, den kennen wir ja schon, weil wir den bei unserem Drehimpulsproblem aufgeschrieben hatten. Und diese Kenntnis mache ich mir zunutze, ohne jetzt nochmal zurückzublättern, dass damals vor zwei Wochen genau der gleiche Differentialoperator stand und sage sofort, ich weiß ja, dass hier der Operator L Quadrat steht. Weil ich diesen Operator L Quadrat tatsächlich genau so ausgedrückt hatte. Und dann wirkt der noch auf Theta von Theta Phi von Phi. So. Und falls Ihnen das hier nicht mehr so klar ist, schreibe ich Ihnen das nochmal auf die rechte Seite. Mit L Quadrat gleich minus H Quer Quadrat 1 durch Sinus Theta D nach D Theta. Sinus Theta d nach d Theta plus 1 durch Sinus Quadrat Theta d Quadrat nach d Phi Quadrat. Das macht es mir hier viel einfacher, diese Gleichung so zu schreiben. Ich bin aber immer noch nicht ganz fertig. Was ich jetzt noch einsetzen muss, ist noch plus V von R Psi von R. Das kann ich immer aufschreiben. Das ist minus Theta von Theta, Phi von Phi, E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R, R von R. Damit haben wir die linke Seite der Schrödinger-Gleichung aufgeschrieben und es gibt E mal R von R, Theta von Theta, Phi von Phi. Das ist ein schöner Erfolg. Wir können nämlich einen Teil der Schrödinger-Gleichung sofort lösen, weil Sie wissen, was L Quadrat auf Theta von Theta, Phi von Phi ergibt. Oder vielleicht erstmal noch anders. Sie könnten jetzt ja diese Gleichung hier, weil Sie immer, oder weil Sie keine gemischten Differentialoperatoren haben, sehen Sie, es muss irgendwie sowas sein wie L Quadrat auf Theta von Theta, Phi von Phi, gibt Theta von Theta, Phi von Phi. Und dann wissen Sie schon, was die Eigenfunktionen sind. Was sind nämlich die Eigenfunktionen zum L Quadrat-Operator? Was sagen Sie? Das sind die Kugelflächenfunktionen. Daraus ergibt sich, dass Theta von Theta und Phi von Phi, das muss unser uns ans Herz gewachsenes YLM von Theta und Phi sein. Und jetzt wissen Sie vielleicht auch noch, was L Quadrat auf YLM von Theta und Phi gibt. Dafür würde ich noch mal eine andere Farbe spendieren. L Quadrat auf YLM liefert Ihnen ein H Querquadrat L mal L plus 1 mal Theta Phi von Phi. Und mit dieser Erkenntnis wissen wir eigentlich jetzt schon zwei Drittel über das Elektron im Wasserstoffatom. Wir wissen, es wird durch die Wellenfunktion Psi beschrieben. Psi bildet sich aus drei Funktionen, R von R, Theta von Theta, Phi von Phi. Aber durch Hinstarren hier haben wir gesehen, dass Theta von Theta und Phi von Phi die Kugelflächenfunktionen sein müssen. Das heißt, für unsere Wellenfunktion Psi fehlt uns jetzt nur noch R von R. Und ich bin versucht, Ihnen die Lösung von R einfach zu nennen. Sie würden aber, glaube ich, schon nachvollziehen können, dass man halt aus dieser Differentialgleichung hier die R von Rs bestimmen kann, wenn man ein gewisses Faible für Mathematik hat. Was man dann findet, ist, dass die Wellenfunktion des Elektrons Psi von drei Quantenzahlen abhängt, nämlich den Quantenzahlen n, l und m und natürlich von den drei Koordinaten r, Theta und Phi. Und diese Wellenfunktion ist dann zusammengesetzt aus r von r. Und diese Funktion R hängt von zwei Quantenzahlen ab, nämlich den Quantenzahlen N und L. Und dann multiplizieren wir hier noch die YLM von Theta und Phi dran. Diesen zweiten Teil kennen Sie schon und den ersten Teil würde ich Ihnen jetzt einfach angeben. R1, 0 von R ist gegeben zweimal Klammer auf 1 durch A0 hoch 3 halbe E hoch minus R durch A0. A0 ist eine Abkürzung. A0 ist der Bohrsche Radius. Erstmal, Ihnen ist natürlich klar, es gibt nicht nur eine Lösung R von R, sondern viele. Und um die durchzunummerieren, geben wir zwei Quantenzahlen an, N und L. N und L. Jetzt wissen Sie natürlich aus Ihrer chemischen Erfahrung, kennen Sie diese Quantenzahlen schon? Wie nennen Sie die Quantenzahl N? Das ist die Hauptquantenzahl, genau. Und wie nennen Sie L? Also Nebenquantenzahl wäre möglich oder Drehimpulsquantenzahl, irgendwie sowas. Ja? Und dann haben wir außerdem noch diese Quantenzahl M. Das ist die Magnetquantenzahl, genau. So, wir haben also R, was wir durchnummerieren mit N und L. Und ich gebe Ihnen hier gerade an R1, 0. Das heißt, das ist die Radialfunktion für N gleich 1, L gleich 0, die nur von R abhängt. Die hat Normierungsfaktor. Der Normierungsfaktor ist 2 mal 1 durch A0 hoch 3 halbe, E hoch minus R durch A0. Und A0 ist eine Abkürzung und ist der Bohrradius, und zwar ist er gegeben als Epsilon 0 h² geteilt durch Pi me e². Also Sie sehen schon, alle Konstanten stopfe ich in dieses A0 rein, dann brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern. Und wenn Sie das noch ein bisschen hier genauer analysieren, dann sehen Sie, kommt da eine Länge raus und diese Länge ist 0,529 Angström. Und das verwenden wir praktischerweise hier als Abkürzung für diese Radialfunktion. Ich würde Ihnen auch noch drei weitere Radialfunktionen angeben. Als nächstes nämlich die Radialfunktion R2,0. Die auch von R abhängt und gegeben ist als 1 durch Wurzel 8, Klammer auf, 1 durch A0, Klammer zu, hoch 3 halbe, mal, Klammer auf, 2 minus R durch A0, Klammer zu, mal E hoch minus R durch 2A0. Dann haben wir die Radialfunktion R21 von R. Die ist gegeben als 1 durch Wurzel 24, Klammer auf, 1 durch A0, Klammer zu, hoch 3 halbe, mal Klammer auf, nein, falsch, ohne Klammer, R durch A0, mal E hoch minus R durch 2A0. Und die letzte, die ich Ihnen angeben möchte, ist R3,0. Von R. Und die ist 2 geteilt durch 81 mal Wurzel 3. 1 durch A0 in Klammern hoch 3 halbe. Klammer auf, 27 minus 18 R durch A0 plus 2 durch R Quadrat, 2 mal R Quadrat durch A0 Quadrat, Klammer zu, E hoch minus R durch 3 A0. Okay. Da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel zu verstehen. Wir könnten vielleicht noch mal hinschreiben, welche Werte diese Quantenzahlen an... Ah, Sie haben eine Frage, noch viel besser. Ja, bitte. Also Sie fragen sich, woher kommen diese Groß-Rs? Das sind die Lösungen dieser Differentialgleichung. Und... wie man da drauf kommt, ist nicht so direkt ersichtlich. Was Sie aber machen könnten, und das ist eigentlich eine super Übungsaufgabe, fällt mir da ein, was Sie mal machen könnten, ist, Sie könnten gucken, was passiert, wenn Sie zum Beispiel R21 in diese Differentialgleichung einsetzen, ob dann die Differentialgleichung erfüllt ist. Und wenn ich mich nicht verschrieben habe, wäre das so. Noch ganz kurz zu den Bereichen dieser Quantenzahlen. Welche Werte kann die Hauptquantenzahl annehmen? Welche Werte kann die Hauptquantenzahl annehmen? 1, 2, 3 und so weiter. Welche Werte kann L annehmen? 0, 1 und so weiter, aber nur bis... bis n minus 1, genau. Und welche Werte kann m annehmen? Minus l, minus l plus 1 und so weiter bis plus l. Daran sehen Sie übrigens auch, es kann keine Radialfunktion 1, 1 geben. Weil n 1 ist, dann kann l nur 0 sein. Dann würde ich Ihnen gerne als nächstes die Radialfunktionen grafisch zeigen. Hier sehen Sie die Radialfunktionen R von R. Jetzt müssen Sie noch eine Abkürzung wissen, die kennen Sie aber schon. Wofür steht denn 2P? Sagt Ihnen das gar nicht? Das kann nicht sein. Doch, doch. Also, was heißt die 2? Also ich frage, wofür steht die 2? Und da gibt es eine Antwort dazu. Ja, bitte? Das ist die Hauptquantenzahl. Ja? Also Sie sehen hier die Hauptquantenzahl 2, hier die Hauptquantenzahl 3. Wofür steht S bei 1s? Ja, bitte? Genau, und was heißt S? Also es ist in der Tat die Nebenquantenzahl. Aber wir hatten ja gerade unsere Nebenquantenzahl L genannt als, wir gucken hier nochmal, L kann sein 0, 1, 2 und so weiter bis n minus 1. Und jetzt ist S eine gemeine Abkürzung für den Zahlenwert von L. Und wissen Sie, was S ist? S ist 0. Ja? Das heißt, was hier kodiert ist, ist, dass das die Radialfunktion R1, 0 ist. 2S wäre n gleich 2, L gleich 0. P kennen Sie. P ist L gleich 1. Dann kommt als nächstes D. D ist L gleich 2. Was kommt dann? F, ja? Ist aber hier nicht mehr drauf. Das heißt, hier sehen Sie die Radialfunktion R1, 0, R2, 0, R2, 1, R3, 0, R3, 1 und R3, 2. Und was wir jetzt nochmal eben zur Sicherheit tun könnten, ist, wir könnten nochmal gucken, ob das irgendwie plausibel ist mit dem, was wir aufgeschrieben hatten. Wir hatten als Funktion R1, 0 von R aufgeschrieben, das ist irgendein Vorfaktor, mal e hoch minus R durch A0. Das heißt, Sie würden sagen, das ist eine exponentiell abfallende Funktion. Und das ist das, was Sie hier sehen, das ist eine exponentiell abfallende Funktion. Dann gucken wir uns als nächstes die Funktion R2,0 an. Das ist diese hier. Die hat auch diesen exponentiell abfallenden Term, aber hier vorne noch ein Polynom, sodass sich eine Nullstelle ergibt. Und das ist genau das, was Sie sehen hier bei der Funktion R2,0, die mit 2s abgekürzt ist. Sie sehen, wir haben eine Nullstelle, nämlich bei R durch A0 ist gleich 2. Hier und dann nähern wir uns wieder asymptotisch der Null an. Was könnte man sich sonst noch angucken? Vielleicht noch die Funktion R2,1. Die Funktion R2,1 hier hat den abfallenden Exponentialterm und ist multipliziert mit R. R2,1 ist hier in diesem Bildchen diese Funktion und Sie sehen hier die Multiplikation mit R, für 0 kommt 0 raus und dann sehen Sie den exponentiell abfallenden Term. Okay, was habe ich Ihnen gerade gezeigt? Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir die Wellenfunktion für das Elektron im Wasserstoffatom eigentlich prima beherrschen. Die Wellenfunktion ist gegeben als R mal y. Y sind die Kugelflächenfunktionen, kennen wir. Und R habe ich Ihnen gerade ein paar Beispiele gezeigt. So sieht R aus. Und damit kennen wir jetzt die Wellenfunktion oder die Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator für das Elektron im Wasserstoffatom. Ich hatte gerade eben so eine kleine Nullstellendiskussion schon angefangen. Lassen Sie mich vielleicht diese Bemerkung noch dazu schreiben. Das finde ich ziemlich wichtig, dass die RNL, diese hier, die sind reell. Sie sehen ja, hier kommt keine komplexe Funktion vor. Das ist ja auch schön. Die sind reell und sie haben eine gewisse Anzahl von Nullstellen, nämlich n minus l minus 1 Nullstellen. Oder sagen wir nicht triviale Nullstellen oder sowas. Kurzer Check, stimmt das? N minus L minus 1. Gucken wir uns zum Beispiel an. N gleich 1 minus L 0 minus 1 gibt also 1 minus 0 minus 1 gibt 0 Nullstellen. Tatsächlich, wir haben hier nur eine exponentiell abfallende Funktion. Gucken wir uns an R2 0, dann haben wir 2 minus 0 minus 1 gibt 1, gibt eine Nullstelle. Richtig, die Nullstelle ist bei R gleich 2a0. Oder bei R3,0 gucken wir uns an. Wir haben n gleich 3, minus 1 sind 2 Nullstellen. Tatsächlich, wir haben hier ein Polynom zweiten Grades, was uns 2 Nullstellen liefern wird. Okay. Können Sie dazu noch was nachfragen? Also man kann es auch, glaube ich, einfach erstmal so hinnehmen. Ja? Das sind, wir können die Schrödinger-Gleichung lösen, die Eigenfunktionen für das Elektron im Wasserstoffatom sind so gegeben. Radialfunktionen sind tabelliert, Y, Lm sind tabelliert, wunderbar. Damit können wir uns, glaube ich, beruhigt in die Pause verabschieden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Also, wir haben das Wasserstoffatom beschrieben als ortsfesten, positiv geladenen Atomkern, Elektronen drumherum in einem Coulomb-Potential und lösen die Schrödinger-Gleichung und finden die Psi-NLM. Und ich hatte Ihnen gezeigt, dass sie zusammengesetzt sind aus den Radialfunktionen R und den Kugelflächenfunktionen Y. Und um das mal in einem Beispiel mal konkret hinzuschreiben, würde zum Beispiel die Wellenfunktion Psi mit n gleich 2, l gleich 1 und m gleich 1, die von r, Theta und phi abhängt, folgende Gestalt annehmen. Wir müssten zuerst mal die Radialfunktion r2,1 hinschreiben. Die ist 1 durch 8 Wurzel, den Normierungsfaktor habe ich schon zusammengefasst, 1 durch 8 Wurzel pi, 1 durch a0 hoch 3 halbe, r durch a0. Und jetzt brauchen wir noch die Exponentialfunktion e hoch minus r durch 2a0. Und dann den Winkelanteil Sinus Theta mal e hoch i phi. Das wäre jetzt ein komplettes Beispiel für eine solche Eigenfunktion für das Elektron. Und jetzt können Sie mit dieser Eigenfunktion natürlich wieder alle Spielchen machen. Sie können den Hamilton-Operator darauf anwenden, Sie können das Betragsquadrat bilden, um was über die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten zu lernen und so weiter. Generell gilt, dass, Sie haben Fragen? Nein. Generell gilt, dass für ml gleich 0 die Funktion psi reell ist. Sonst ist die Funktion komplex. Und Sie sehen, wir haben hier ein ml von 1 gewählt und deswegen steht hier dieser e hoch i phi Term, der uns die Funktion komplex macht. Und deswegen verwendet man in der Darstellung oft Linearkombinationen, das kennen Sie schon von den Kugelflächenfunktionen. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, das viel, viel einfacher ist. Nämlich Psi 1, 0, 0. Das ist gegeben als 1 durch Wurzel Pi mal 1 durch A0 hoch 3 halbe mal E hoch minus R durch A0. Sie sehen, dass Psi 1, 0, 0 Die Psi 1.0.0-Eigenfunktion hängt gar nicht von Theta und Phi ab, sondern nur von R. Das macht es natürlich auch ganz hübsch. Diese Eigenfunktion haben Sie auch kennengelernt unter dem Begriff von Orbitalen. Also Sie sprechen eben davon, ein Elektron besetzt das Orbital 100 oder 211 und dann kann dieses Elektron durch die entsprechende Wellenfunktion beschrieben werden. Ich würde mich nochmal dran machen und versuchen, Ihnen diese Wellenfunktion irgendwie grafisch näher zu bringen. Das hier ist noch, finde ich, eine sehr sympathische Darstellung. Das ist nämlich die Darstellung der Funktion Psi100. Das ist deswegen so hübsch, weil, wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Funktion Psi100 nicht von Theta und Phi abhängt. Deswegen können Sie, wenn Sie beispielsweise in die XY-Ebene schauen, können Sie das so darstellen, dass diese Wellenfunktion ihren höchsten Wert bei R gleich 0 hat und dann in alle Richtungen gleichmäßig exponentiell abfällt. Oder in dieser Darstellung hier sehen Sie die x-Achse hier, die y-Achse nach hinten, dann sehen Sie eben hier diesen exponentiellen Abfall. Tatsächlich ist es natürlich so, dass wir von einer dreidimensionalen Funktion sprechen. Das heißt, im Abstand zum Atomkern wird die Wellenfunktion in alle Richtungen, in die Sie vom Atomkern sich entfernen, vom Wert her exponentiell abnehmen. Das Ganze wird natürlich dann ein bisschen schwieriger, wenn Winkelabhängigkeiten reinkommen. Vielleicht zeige ich Ihnen aber vorher nochmal dieses hier. Das sind auch alles ganz hübsche Eigenfunktionen. Das sind nämlich die Funktionen 1s, 2s und 3s. Und 3s bedeutet bedeutet L gleich 0. Und für y Lm mit L gleich 0 haben Sie keine Winkelabhängigkeit. Das heißt, auch hier sind die Funktionen kugelsymmetrisch, aber Sie sehen, dass wir für die 1s-Radialfunktion nur eine exponentielle Abnahme haben. Sie erinnern sich noch, für die Radialfunktion 2,0 hatten wir eine Nullstelle. Wir gehen also entsprechend hier einmal durch die Nullstelle zu negativen Werten und nähern uns dann asymptotisch der 0. Und hier für 3s sehen Sie, haben wir zwei Nulldurchgänge. Wir kommen vom Ursprung, gehen einmal durch die Null, gehen ein zweites Mal durch die Null und nähern uns dann der Null wieder asymptotisch von positiven Werten auskommend. Das wären also die drei Darstellungen für die Eigenfunktion Psi100, Psi200 und Psi300. Komplizierter wird das Ganze dann, wenn man sich Funktionen anschaut, bei denen ylm eben doch von Theta und Phi abhängt. Das sehen Sie zum Beispiel hier bei dieser Funktion 2py. Da sehen Sie, dass in der xy-Ebene durchaus eine Winkelabhängigkeit ist. Sie sehen also, wenn Sie in diese Richtung gehen hier, dann liefert Ihnen die Winkelabhängigkeit 0. In diese Richtung hier liefert Ihnen die Winkelabhängigkeit ein Maximum, genauso wie in diese Richtung. Und das Ganze ist jetzt eben überlagert mit der Radialfunktion, die Sie hier in dem Farbcode wiedersehen. Vielleicht sieht man es noch hübscher hier bei 3py. Wenn wir in eine Richtung gehen, für die uns die Kugelflächenfunktion ein Maximum liefert, dann sehen wir eben, gehen wir hier von der Null kommt über ein Maximum durch die Null und so weiter. Genauso in diese Richtung, während in eine andere Richtung liefert uns eben die Winkelabhängigkeit eine Null oder irgendeinen kleineren Wert und so weiter. Ich glaube nicht, dass Sie das alles auswendig lernen müssten, aber Sie müssten eben zum Beispiel wissen, wie sehen die einfachen Winkelabhängigkeiten für die ersten paar Kugelflächenfunktionen aus, wie sehen die Anzahl der Nullstellen für die Radialfunktion aus und dann kann man sich das irgendwie so zusammenbasteln. Eine sehr wichtige Frage, die sich oft stellt, ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit finde ich das Elektron in einem bestimmten Abstand vom Kern? Das ist eine Frage, die nachher eben auch für den Aufbau von mehr Elektronen sehr wichtig ist, weil Sie müssten wissen, wenn Sie das 27. Elektron versuchen, in das Atom zu packen, wo sind denn die anderen 26? Und wenn Sie sich jetzt für die Wahrscheinlichkeit des Abstands Elektron-Kern interessieren, dann würden Sie die Radialfunktion analysieren wollen. Ja, weil die der Radialanteil liefert Ihnen ein Maß dafür, welchen Wert die Wellenfunktion in Abhängigkeit vom Kernabstand ist, wie hoch die ist. Und dann wissen Sie, das Betragswert davon hat irgendwas mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu tun. Was Sie dabei nicht vergessen dürfen, bitte, ist, dass wir in Kugelkoordinaten sind. Und ich schreibe Ihnen dazu eine Zeile auf, die was zur Normierung dieser Radialfunktion sagt. Normierung Radialfunktion. Welche Werte kann denn R, die Koordinate R, annehmen? In Kugelkoordinaten, welche Werte kann R annehmen? Was sagen Sie? Von 0 an alles aufwärts, also von 0 bis unendlich. Mir war es wichtig, dass Sie es nicht verwechseln mit den kartesischen Koordinaten x, y, z, wo wir immer gesagt haben, die x-Achse läuft von minus unendlich bis plus unendlich. Hier gucken wir uns ja R an als Abstand vom Koordinatenursprung und deswegen kann R nur von 0 bis unendlich laufen. Deswegen bilde ich hier das Integral von 0 bis unendlich und ich integriere über die Radialfunktion R². Und wenn ich jetzt über den ganzen Raum integrieren will, dann muss ich beachten, dass ich noch ein R-Quadrat einfügen muss. Das hängt damit zusammen, dass das Volumenelement, das infinitesimale Volumenelement dv, eben gegeben ist als R-Quadrat Sinus Theta d Theta d Phi dr. Daran erinnern Sie sich nicht. Das war dieses schöne Bild. Dieses Volumenelement hier hat die Ausdehnung dr, wobei dr das Intervall in R-Richtung ist, dann hier r d Theta und hier r Sinus Theta d Phi. Und wenn Sie das multiplizieren, sehen Sie, gibt es hier ein r und hier ein r, deswegen kommt dann r Quadrat zustande. Herr Patrick Roser, der eine Ihrer Übungsgruppen leitet, fragt mich immer schon, ob ich von dieses Party-Pizza-Problem mit Ihnen diskutiert habe. Ich habe das schon mal so angerissen, aber er ist, glaube ich, besonders scharf darauf, dass ich die Salami-Dichte roh einführe. Das findet er wahnsinnig witzig. Und das muss ich gar nicht machen. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass wir mal anhand dieser Aufteilung der Pizza gesehen haben, dass das gleiche Intervall R für unterschiedliche, falsch, das gleiche Intervall dr für unterschiedliche Werte von r unterschiedliche Ergebnisse liefert. Das Pizzabild haben Sie noch vor Augen, ja? Dass Sie wollen gerne den äußeren Ring haben, nicht den inneren. Und genau so müssen wir es auch in drei Dimensionen machen. Also das wäre dann eine idealisierte Calzone vielleicht oder so. Und das berücksichtigen wir, wenn wir hier mit r² multiplizieren. Was muss denn da rauskommen? Also es ist jetzt wirklich keine so große intellektuelle Leistung, wenn in der Zeile drüber steht, Normierung der Radialfunktion, rauszukriegen, dass dieses Integral wohl 1 geben muss. Und hieran erkennt man, dass das hier die sogenannte differenzielle radiale Wahrscheinlichkeit ist, oder ja, differenzielle radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn Sie gefragt werden, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Elektronen im Abstand 5 Nanometer zu finden, dann sollten Sie nicht R von 5 Nanometern quadrieren und sagen, das ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, sondern Sie sollten R von 5 Nanometer quadrieren und daran nochmal 5 Nanometer im Quadrat dran multiplizieren. Und für den Patrick Rosa, die Salami-Nummer. Wenn Sie eine Pizza haben und haben eine sehr niedrige Salami-Dichte sozusagen, die aber überall gleich ist, hier und da und dort vielleicht. Und jetzt fragen Sie sich, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, die Salami in einem bestimmten Abstand vom Ursprung zu finden? Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, würden Sie sagen, ja erstmal überall gleich groß. Das heißt, Sie würden sagen, die hängt gar nicht davon ab, ob ich jetzt den Radius von 0 bis 5 cm angucke, diesen Bereich hier, oder den Bereich von 5 bis 10 cm und so weiter. Und an diesem Bildchen erkennen Sie natürlich, das ist Nonsens, ja? Obwohl die Salami homogen über die Pizza verteilt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, eines der wenigen Salami-Stückchen zu finden, größer, wenn ich weiter rausgehe. Weil für ein infinitesimales Radialelement dr die Fläche größer ist, wenn ich bei größeren Rs bin. Und genau das gilt auch für die Elektronen beim Wasserstoffatom. Nehmen wir mal an, eine absurde Idee. Das Elektron hätte eine völlig gleichbleibende Aufenthaltswahrscheinlichkeit, völlig unabhängig vom Abstand zum Kern. Dann könnten Sie natürlich das Ganze oder das Elektron in einem Abstand von 0 bis 5 Angström vom Kern suchen. Das wäre aber ein winzig kleines Volumen. Da wird das Elektron sehr unwahrscheinlich sein. Während wenn Sie sich angucken, 20 bis 25 Abstand vom Kern, würden Sie ein viel größeres Volumen durchsuchen. Und das müssten Sie hier eben berücksichtigen. Wir machen dazu Übungsaufgaben, aber es ist wirklich wichtig, dass Sie das verstehen. Ich zeige Ihnen auch noch mal ein Bild dazu. Das hier, ah, Sie haben eine Frage, super, ja bitte.
Aber das Elektron kann nicht unendlich weit weg sein, wie in der Coulomb-Anziehung.
Also, pardon, also ich hatte, das muss ich vielleicht nochmal klar sagen. In meinem Beispiel gerade eben habe ich von der absurden Annahme gesprochen, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons wäre gleich verteilt. Das stimmt natürlich nicht. Sondern die Aufenthalts- oder der Radialanteil ist ja R. Ja? Und wenn wir uns das vielleicht nochmal im Bild angucken, hier, dann sehen Sie, zum Beispiel für 1s habe ich einen hohen Wert von R, der dann exponentiell abnimmt und bei 4 Borschen Radien, also bei ungefähr 2 Angströmen, schon fast auf 0 abgesunken ist. Wenn ich Sie jetzt aber fragen würde, wo ist denn die für welchen Wert von R ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit am größten? Dann würden Sie vielleicht unvorsichtigerweise sagen, bei R gleich 0. Und das wäre falsch. Weil, wenn Sie das Elektron suchen, zwar Psi Quadrat bei R gleich 0 sehr groß ist, Aber Sie, wenn Sie zum Beispiel bei R gleich einem Angström suchen, ein viel größeres Volumen abtasten. Und deswegen dürfen Sie nicht aus dieser Abbildung, wo R von R aufgetragen ist, auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit schließen. Da würden Sie sagen, Sie müssen die erstmal quadrieren. Das wäre hier. Hier haben Sie R Quadrat. Auch hieraus dürfen Sie noch nicht auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit schließen, sondern Sie dürfen erst nach der Multiplikation mit R Quadrat auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit schließen. Und Sie sehen natürlich, was passiert, wenn Sie diese Funktion mit R Quadrat multiplizieren. Für R gleich 0 wird natürlich dieser Wert hier auf 0 sausen. Das ist, glaube ich, hier gemacht. Hier sehen Sie in Rot die radiale Verteilungsfunktion für das Elektron im 1s-Orbital. Das ist also, hier unten steht es nochmal im Kleingedruckten, das ist klein r Quadrat mal groß r Quadrat. Und dann bekommen Sie diese Kurve für 1s in Rot. Und jetzt sehen Sie eben, die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einem bestimmten Abstand zu finden, ist besonders groß für diesen Teil hier. Und das übersetzt in diese Ringe sieht dann eben so aus. Warum muss man es nochmal quadrieren? Also beim zweidimensionalen Partypizza-Problem würden Sie erkennen, dass Sie es nur mit R multiplizieren müssen. In drei Dimensionen müssen Sie es mit R Quadrat multiplizieren. Das ist einigermaßen plausibel, wenn Ihnen klar ist, dass die Oberfläche der Kugel, die Sie ja immer größer machen, um die verschiedenen R-Werte abzutasten, dass die mit R Quadrat geht. Wenn Sie es genau rechnen wollten, müssten Sie das infinitesimale Volumenelement dv in Kugelkoordinaten ausdrücken. Da würde das R Quadrat wieder auftauchen. Wenn Sie das nicht machen wollen, können Sie in der Formelsammlung gucken und nach Jacobi-Faktoren für Kugelkoordinaten gucken. Und die würden Ihnen eben sagen, dass das R Quadrat Sinus Theta ist. Okay, also wir müssen unterscheiden zwischen dem Wert der Radialfunktion, dem Betragsquadrat der Radialfunktion und dem, was wir differenzielle radiale Aufenthaltswahrscheinlichkeit nennen würden, wo wir das Betragsquadrat der Radialfunktion nochmal mit R Quadrat multiplizieren müssen, um dann diese Kurven zu bekommen, die uns direkt Aussagen machen über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit vom zum Beispiel Elektron im 1s-Orbital. In dieser Abbildung steckt natürlich noch ganz viel mehr, was Sie alles schon wissen, aber was Sie jetzt auch ordentlich beschreiben können. Sie könnten nämlich zum Beispiel sagen, was macht denn das 2s-Elektron? Und da sehen Sie, 2s ist in Gelb. Ah ja, das 2s-Elektron finde ich vor allem ein bisschen weiter weg vom Kern als das 1s-Elektron. Ich bin jetzt nicht ganz präzise. Wir reden hier ja immer noch vom Wasserstoffatom. Wir haben nur ein Elektron. Aber was ich sagen würde, ist, wenn Ihr Elektron im Wasserstoffatom das 1s-Orbital besetzt, ist es relativ nah am Kern. Besetzt Ihr Elektron im Wasserstoffatom das 2s-Orbital, dann ist es relativ weit weg vom Kern. Aber gucken Sie bitte genau auf diesen Punkt hier. Sie sehen, es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Ihr 2s-Elektron doch ziemlich nah am Kern ist. Das wird später wichtig werden. Während Sie sehen, dass das 2p-Orbital hier in blau gezeichnet, eben fast ausschließlich weiter weg vom Kern vorkommt. Okay, also ich an Ihrer Stelle hätte das gerade eben nicht verstanden, sondern würde sagen, das muss ich nochmal nachlesen, was ich auch okay finde. Ja? Ich komme nochmal zurück zur Schrödinger-Gleichung, die wir aufgeschrieben hatten. Wir hatten die gelöst oder ich hatte Ihnen die Lösung gezeigt und hatte Ihnen die Eigenfunktionen genannt. Was ich Ihnen nicht genannt hatte, waren die zugehörigen Energieeigenwerte. Also um die Schrödinger-Gleichung nochmal in Kurzform zu schreiben, wir hatten sowas wie Hamilton-Operator auf Wellenfunktion ist E mal Wellenfunktion und die Psi N, L und M kennen Sie jetzt. Und was uns noch fehlt, sind jetzt die zugehörigen Energieeigenwerte. Und die würde ich Ihnen einfach nennen. Die zugehörigen Energieeigenwerte E hängen nur von der Hauptquantenzahl ab, En. Überrascht Sie das eigentlich? Hätten Sie gedacht, dass die Energieeigenwerte auch noch von der Nebenquantenzahl abhängen? Das weiß ich nicht, ob Sie das schon in einer anderen Vorlesung gehört haben. Ja, Sie sehen total überrascht aus. Okay, ich formuliere meine Frage um. Wurde Ihnen in einer anderen Vorlesung bereits verkauft, dass die Energieeigenwerte nicht nur von N, sondern auch von L abhängen? Dann würde ich an dieser Stelle vielleicht nur die Bemerkung dazu kritzeln. Wenn die Energieeigenwerte nur von N abhängen und nicht von L, dann haben wir eine Entartung. Das kennen Sie schon. Entartung heißt mehrere Zustände, gleiche Energie. Wir können da gleich mal eine Überlegung zu anstellen. Nehmen wir mal an, wir haben N gleich 1. Wie viele verschiedene Zustände gibt es mit N gleich 1? Es gibt nur einen. Nämlich, sagen Sie es mal komplett, N gleich 1, was ist L? L ist 0 und M 0. Für N gleich 1 gibt es nur einen Zustand. Wie viele Zustände gibt es denn für N gleich 2? Muss man ein bisschen zählen. Ja? Für N gleich 2 kann L entweder 0 oder 1 sein. Wenn L gleich 0 ist, kann ML welche Werte annehmen? Für L gleich 0 nur 0. Das wäre unser einer Zustand. Unser erster Zustand wäre 2, 0, 0. Wenn L gleich 1 ist, was kann ML dann für Werte annehmen? Sagen Sie es ruhig dahin, ja? Minus 1 und 1 und 0. Diese drei. Ich schreibe es mal eben hin, dass wir nicht den Überblick verlieren. N gleich 2 kann sein L gleich 0. Dann ist ML gleich 0 oder L gleich 1, dann kann ML sein minus 1, 0 oder 1. N gleich 2 hat also 1, 2, 3, 4 verschiedene Zustände, die alle die gleiche Energie haben, weil die Energie nur von N abhängt. Und das nennt man Bahnentartung. Das schreibe ich schreibe es Ihnen einfach nur die Notizien, Bahnentartung, Ausrufezeichen. Jetzt will ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen, sondern Ihnen die Energieeigenwerte angeben. Die Energieeigenwerte sind gegeben als ME, Masse des Elektrons, E hoch 4, geteilt durch 8 Epsilon 0 Quadrat, H Quadrat, 1 durch N Quadrat. Hier vorne stehen also irgendwelche Konstanten, die wir alle kennen, und dann multiplizieren wir 1 durch n Quadrat dran und, das ist ein bisschen peinlich, dass ich das vergessen habe, da muss noch ein Minus davor. Sie können diese ganzen Zahlen zusammenrechnen und dann kommt daraus minus 2,179 mal 10 hoch minus 18 Joule. 1 durch n Quadrat. Oder, wenn Sie die Energie lieber in Elektronenvolt angeben wollten, dann ist das minus 13,6 Elektronenvolt 1 durch n Quadrat. Oder, wenn Sie sich überhaupt keine Zahlen merken wollen, dann können Sie sagen, dass das die Rydberg-Zahl ist, und dann ist das minus die Rydberg-Zahl durch n Quadrat. Das sind die Energieeigenwerte. Das würde ich Ihnen gerne auch nochmal grafisch zeigen. Das hier ist eine Darstellung von dem, was wir bisher besprochen haben. Was soll denn dieser gelbe Klecks hier? Kann das jemand erkennen? Also Sie sehen, dass dieses Diagramm irgendwie an manchen Stellen grau und an manchen Stellen gelb ist. Das wirkt ja irgendwie merkwürdig. Also worauf es eigentlich ankommt, ist die Grenzlinie, die in Orange eingetragen ist, das ist diese hier. Was könnte das für eine Linie sein? Nee, hat nichts mit der Aufenthaltswahrscheinlichkeit erstmal zu tun. Das soll nochmal das Potenzial darstellen, und zwar das Coulomb-Potenzial. Und unser Coulomb-Potenzial war minus e Quadrat geteilt durch 4 Pi Epsilon 0 R. Und dann sehen Sie natürlich, für R gegen 0 geht das Ganze gegen minus unendlich. Ja, sind Sie dabei? Wir haben das Potenzial V von R ist minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon und R. Für R gegen 0 geht es gegen minus unendlich. Und für R gegen unendlich geht das Ganze gegen 0. Und das ist dieses Potenzial, was Sie hier sehen. Das heißt, aufgrund des Coulomb-Potenzials wäre es für das Elektron wahnsinnig günstig, wenn es in den Kern stürzen würde. Das ist keine Überraschung. Ja? Das Elektron und das Proton sind ungleichnamig geladen. Das heißt, die ziehen sich an und würden aufgrund dieses Potenzials am liebsten zusammenkleben. Aber wir haben natürlich noch einen Teil, einen Operator für eine kinetische Energie, und der sorgt dafür, dass das Elektron eben nicht in den Kern stürzt. Das ist die Bedeutung der gelben Linie. Dann sehen wir horizontale Linien. Hier und hier und hier und da oben noch viel mehr. Was sind diese horizontalen Linien? Ah, Sie haben gar keine Lust mehr, oder? Wir gehen vielleicht nochmal zurück zu diesem Bild hier. Da gab es einen komischen gelben Bereich und einen komischen weißen Bereich. Wir sprechen hier über den harmonischen Oszillator. Sie erinnern sich, das war ja das harmonische Oszillatorpotenzial. Und dann waren hier horizontale Linien eingetragen. Das waren die Energieeigenwerte. Und dieses Bild vom harmonischen Oszillator, das übersetzen wir jetzt für das Wasserstoffatom. Das sieht dann so aus. Wir haben hier das Potenzial und eingetragen sind jetzt horizontal die Energieeigenwerte. Und die sind minus 13,6 Elektronenvolt durch n². N die Hauptquantenzahl, n kann 1, 2, 3 und so weiter sein. Das heißt, der niedrigste Energieeigenwert ist minus 13,6 Elektronenvolt durch 1 Quadrat. Also minus 13,6 Elektronenvolt, das ist genau hier eingetragen. 1s, n gleich 1. N gleich 2, 2s, ist bei minus 13,6 Elektronenvolt geteilt durch 2 zum Quadrat, also bei minus 13,6 Elektronenvolt Viertel. Das ist ungefähr hier. Minus 13,6 Elektronenvolt Neuntel, minus 13,6 Elektronenvolt Sechzehntel, minus 13,6 Elektronenvolt Fünfundzwanzigstel und so weiter. Und Sie sehen, die ganzen anderen angeregten Zustände rutschen immer dichter zusammen. Keiner erreicht die Null. Dann ist eingetragen, in Abhängigkeit vom Abstand zum Kern, angegeben in Bohrschen Radien, von 0 bis 20 Bohrschen Radien, sind diese Funktionen hier in Rot für 1s, hier in Grün für 2s, hier in Blau für 3s, das sind die Radialanteile. Sie erinnern sich, keine Nullstelle, eine Nullstelle, zwei Nullstellen. Und angegeben sind immer die s-Orbitale, also die mit L gleich 0. Das ist deswegen praktisch, weil Sie für die s-Orbitale keine Winkelabhängigkeit haben. Das heißt, wir müssen uns nicht über Theta und Phi kümmern, und deswegen sieht die Abbildung so relativ übersichtlich aus, wie sie eben aussieht. Die Frage war, worauf bezieht sich diese Energieniveaus? Die Frage ist, wie ist der Energienullpunkt gewählt? Und der Energienullpunkt, 0 hier, sieht man, wird von unserem Potenzial erreicht für einen Kernelektronenabstand von unendlich. Das heißt, Sie starten Ihre Betrachtung für ein Proton oder ein Elektron, die unendlich weit voneinander entfernt sind. dann haben Sie die Energie 0. Wenn Sie die jetzt näher zusammenbringen und Sie bauen sich aus diesen beiden ein Wasserstoffatom und das Wasserstoffatom ist in seinem Grundzustand, dann liegt die Energie des Wasserstoffatoms im Grundzustand 13,6 Elektronenvolt unter Ihrem Energienullpunkt. Oder mit anderen Worten, um ein Wasserstoffatom jetzt wieder zu dissoziieren, also es aufzuspalten in sein Elektron und sein Proton, brauchen Sie eine Energie von 13,6 Elektronenvolt. Wir bereiten uns gerade vor auf die Begutachtung unserer Exzellenz-Cluster-Initiative ChemLife, wo ein Gutachterpanel eben ja Fragen stellen wird. Und wir haben jetzt bei den ersten Proben gemerkt, dass es unheimlich wichtig ist, eine kurze und knappe Antwort zu geben, was mir in diesem Fall gelungen war. Und zwar vor allem deswegen, weil man natürlich demjenigen antwortet, der eine Frage gestellt hat, während vielleicht andere Gutachter, wie Sie da drüben zum Beispiel, gar nicht so richtig zugehört haben, die Frage nicht mal gehört haben und dann nur der Antwort auch nicht richtig zuhören. Aber wenn die Antwort kurz ist, dann haben Sie natürlich den Eindruck, ah ja, alles klar. Wenn ich aber jetzt anfange, lang zu erzählen, dann hört jeder hin, ah, da scheint irgendwas im Busch zu sein. So wäre es hier also auch einfache Frage, einfache Antwort. Haben Sie noch weitere Fragen? Okay, die Frage war nochmal, was hat es nochmal mit der Entartung auf sich? Entartung bedeutet, ich habe verschiedene Zustände mit gleicher Energie. Die Energien hängen nur von n ab. Hier steht nur ein n, Quadrat, kein l, kein m. Wenn wir jetzt die Situation angucken, wir haben n gleich 2, dann kann l gleich 0 sein, dann kann ml 0 sein. Oder für n gleich 2 kann l auch 1 sein und dann kann ml minus 1, 0 oder 1 sein. Der Zustand 2, 1, minus 1 hat die gleiche Energie wie der Zustand 2, 0, 0 oder der Zustand 2, 1, 0 oder der Zustand 2, 1, 1. Achtung, Fangfrage, welche Energie hat er denn? Oder welche Energie haben denn all diese Zustände? Können Sie sofort sagen, minus 13,6 Elektronenvolt Viertel. Das heißt, wir sehen hier vier verschiedene Zustände, die alle die Energie minus 13,6 Elektronenvolt Viertel haben. Und das nennt man Entartung. Okay. Sie lauern auch aufs Pfingstwochenende. Na dann, gut. Wünsche ich Ihnen schöne Feiertage. Danke.